Jesus sprach zu der Volksmenge: Wenn ihr im Westen eine Wolke aufsteigen seht, sagt ihr alsbald, es kommt Regen. Und es geschieht auch so. Und wenn der Südwind weht, sagt ihr, es wird Gluthitze geben. Und es geschieht. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit, hier Kairos, die Gotteszeit, nicht beurteilt? Könnt ihr denn nicht von euch selbst erkennen, worauf es jetzt ankommt? Es ist, wie wenn du mit deinem Gegner zum Beamten gehst. Du wirst dir unterwegs Mühe geben, gütlich von ihm loszukommen, damit er dich nicht etwa vor den Richter schleppe und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis wirft. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Schön, dass es Zeichen gibt. Zeichen sind immer Ausfluss von Liebe, von Aufmerksamkeit, von Beziehung. So sagen wir etwa, es ist nur ein kleines Zeichen, ein kleines Zeichen. Und neuerdings wirbt ja die Polizei mit Plakaten, auf denen steht Zeichen setzen. Und dabei ist eben nur der Blinker gemeint, links oder rechts. Aber alle, die hinter einem Wagen herfahren oder an einer Kreuzung sind, wissen, wie dankbar dass man ist, wenn man Zeichen setzt. Auch Gott setzt Zeichen. Als Ausfluss seiner Liebe, seiner Aufmerksamkeit, Fürsorge, seiner Beziehung zu uns, den Geschöpfen, und natürlich seinem Volk. Und Jesus geht hier ganz klar davon aus, in diesem Text wird es so offensichtlich, dass er wie seinen Ärger nicht zurückhalten kann und dieses scharfe Wort gebraucht, ihr Heuchler. Er sagt, wenn im Westen eine Wolke aufsteht, sagt ihr sofort, Regen kommt. Und natürlich geschieht es, so wie heute, wenn der Föhn die Oberhand hat und man die Bergketten sieht und das Barometer schon längst auf Regen steht und schon gegen Sturm zugeht. Es geschieht. Und wenn der Südwind von der Wüste her damals weht, sagt ihr, es wird heiß. Und es geschieht. Warum könnt ihr das Aussehen der Erde und des Himmels beurteilen? Und wie kommt es, und ich übersetze jetzt frei, dass ihr meine Zeichen, die ich euch gebe, nicht versteht und beurteilt? Wir haben einen Gott, der ein Vater, ein fürsorgender Gott ist. Er überrumpelt uns nicht einfach, auch nicht in der Schöpfung, auch nicht in unserem Menschsein. Darum hat er diese Zeichen gesetzt, manchmal auch verstanden als Vorboten. Vorboten des Wetters, dass man weiß, kann ich ausfahren und jetzt noch das Heugras schneiden oder wird der Regen kommen? Vorboten der Jahreszeit, auch so ein Liebeszeichen Gottes mit diesen Krokussen, die durch den Schnee durchwachsen, mit den Schwalben, die wiederkommen und ankünden, es wird jetzt wirklich Frühling, diesen Herbststürmen, die dann Ende Oktober und November noch das Laub von den Bäumen fegen und das morsche Geäste runterholen und uns sagen, es wird jetzt endgültig Winter. Oder in unserem Körperhaushalt Fieber, also ein Zeichen, dass irgendetwas in Unordnung geraten ist und dass innerlich Kämpfe stattfinden, bestimmte Träume, Schmerz, alles Zeichen von diesem fürsorgenden Gott und Vater, der uns nicht einfach so im Regen stehen lässt, sondern uns führt. Aber noch viel mehr ist es ja auch dieser Gott, der nicht den Tod des Sünders will, sondern der will, dass er sich bekehrt und lebe. Dieser Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum diese Zeichen, seine Zeichen, diese Gotteszeichen, mit denen er uns auf das aufmerksam machen will, was er jetzt am Tun ist, was er vorhat. Beispiele. Noah, der beauftragt wurde, eine Arche zu bauen. Gott hätte andere Möglichkeiten gehabt, Menschen zu retten, als über diesen jahrzehntelangen Bau eines Kastens. Aber das waren Zeichen, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, Gott hat sich etwas vorgenommen, in ihm bewegt sich etwas, es kommt auf ein Ende zu. Johannes der Täufer mit dieser ganzen Buß- und Taufbewegung am Jordan, der hingewiesen hat auf diesen kommenden Menschensohn und Messias. In den 30er Jahren, als die Synagogen brannten, Zeichen, dass da der Augapfel Gottes angetastet wurde. Böse Omen, böse Zeichen, Gott hat noch einmal gewarnt. Heute Israel im Brennpunkt der Weltöffentlichkeit, des Weltinteresses. Zeichen Gottes. Und ich glaube, wir müssen diese Sprache wieder lernen. Wir haben das wie delegiert, den Medien, den Experten. Wo immer solche Zeichen auftreten, werden sofort wieder Statistiken befragt, Meinungsumfragen gestartet. In jeder Fernsehsendung zu jedem Problem muss irgendein Experte beigezogen werden. Und dabei sagt Gott ganz klar, meine Zeichen kann jeder verstehen. Sie sind so klar, so eindeutig, dass ihr sie verstehen könnt, ihr Heuchler. Und ich glaube, das ist heute im Herzen Gottes ein gewaltiger Zorn über diese Heuchelei, wo Zeichendeuter wieder auftreten, wie damals zur Zeit Israels diese Zeichendeuter das Feld beherrscht haben. Und heute sind es diese modernen Zeichendeuter, die Zeichen deuten und immer wieder falsch deuten. Und jeder kann wieder eine Expertise beibringen, die genau das Gegenteil sagt. Und wenn wir unsere Volksabstimmungen verfolgen hier in der Schweiz mit der direkten Demokratie, dann sehen wir auch immer wieder in Ansätzen und Spuren, wie wir diese Zeichen sehr genau erkennen können. Oft hat das Volk ein sehr gesundes Empfinden für die Zeichen der Zeit, auch wenn das nachträglich von den Politikern wieder umgebogen wird und von den Experten. Ich hatte einen ganz komischen Traum kürzlich. Gegenüber dem Hauptbahnhof hier in Winterthur ist das Restaurant National, für die alten Winterthurer eine historische Stätte. Früher über lange Zeit eine Spelunke verkommen und nun hat Winterthur diesen Betrieb wieder auf Vordermann gebracht. Und dieses Haus strahlt wieder in alter Schönheit. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, freue ich mich über diese Ästhetik, über die Schönheit dieses Baues. Und darüber steht National. Etwas, was Sinnbild ist auch für diese Nation. Und in diesem Traum erlebte ich, wie die unterste Fensterreihe in diesem National mit Pflaster, mit Beton zugemauert wurde. Und zwar hässlich. Es waren wie Ohrpfropfen, die auf diese Fenster gesetzt wurden, sodass es absolut unmöglich war, durch diese Fenster eine Sicht zu bekommen. Ich weiß, im Traum selber habe ich richtig aufgeschrien und gesagt, das darf doch nicht wahr sein, dass man sowas Schönes, sowas, was einen Grad von Ästhetik erreicht hat und auch von baulicher Architektur, die Maßstäben genügen kann, dass man sowas in der Art und Weise verschandelt, einfach diesen Zement da an diese Mauer wirft und die Fenster zumacht. Ich glaube, das ist wie eine prophetische Aussage. Die Aussage, wer sitzt denn da? Das sitzt das Volk in diesem Parterre. Das Volk, was da konsumiert, was isst, was zusammenkommt, was diskutiert. Und es ist, als würde man diese Fenster zumauern, damit einem die Sicht genommen wird. Für das, wo Jesus sagt, ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Warum beurteilt und versteht ihr nicht meine Zeichen? Und dass man dieses Volk wie unmündig gemacht hat mit dieser Zeichendeuterei heute. Wir haben über 10% Analphabeten bei uns in der Schweiz. Menschen, die nie wirklich gelernt haben zu lesen und zu schreiben und die sehr darunter leiden. Erst eine neuliche Untersuchung hat das wieder bestätigt. Und ich glaube, es gibt auch einen Analphabetismus, eine Unfähigkeit, Zeichen zu deuten, zu verstehen, schlicht und einfach, weil durch diese Flut von Zeichendeuterei unser Auge, das, wenn es voll von Licht ist, unseren ganzen Leib Licht macht, weil dieses Auge zugepflastert wird. Und dass wir immer nur die Headlines, die Schlagzeilen lesen und das, was andere uns vorkauen und diesen Brei uns weiterreichen. Warum, sagt Jesus, versteht ihr meine Zeichen, die Zeichen Gottes nicht? Und darum fährt er dann fort in diesem nächsten Vers 57, könnt ihr denn nicht von euch aus, von euch selber entscheiden, erkennen, was jetzt dran ist? Das heißt, unser Gott hat uns so geschaffen und das seht ihr bei Kindern, mit des Kaisers Kleider, der Kaiser, der nackt durch die Straßen geht, weil ihm die Künstler und die nächsten Berater gesagt haben, das sei das schönste Kleid und niemand wagt es zu sagen. Und das Kind sagt es. Kinder können Zeichen sehr genau verstehen. Behinderte können Zeichen oft sehr genau verstehen. Tiere können Zeichen oft sehr genau verstehen. Und es liegt auch in der Bestimmung, in der schöpfungsmäßigen Bestimmung. Gott hat eine Sprache geschaffen. Sie ist verdorben worden durch Zeichendeuterei. Aber durch diese Sprache will er sich uns ganz klar verständlich machen. Und wisst ihr, ich glaube, wir müssen gar nicht so weit suchen. Gott spricht durch so vielerlei. Ich muss es jetzt auch erst allmählich buchstabieren in meinem Leben, dass nichts, gar nichts, was geschieht, ausgenommen ist davon, dass Gott Zeichen setzt und durch diese Zeichen auch mein Herz erreichen will. Wir können es auch nicht immer auf den Teufel schieben. Der hat seine Hand mit im Spiel. Aber es ist entscheidend, dass Gott all das, was geschieht, Umstände, dass er all das benutzt und es zu Zeichen seines Redens macht. Und Jesus, ich bitte dich gerade an der Stelle um Vergebung, wo wir abgestumpft sind, wo wir das, was du in uns hineingelegt hast, dieses völlig Natürliche, was alle eingeborenen Völker hatten, was die Bauern noch in einem ganz hohen Maß haben, die Bergler in einem ganz hohen Maß haben, was Menschen, die offen sind für deine Sprache, in einem hohen Maß haben, vergib uns, dass wir so abgestumpft sind, dass wir wie deine Sprache nicht mehr verstehen, dass das wie Spanisch ist, wie Bahnhof. Und dass wir am Tropf hängen dieser modernen Zeichendeuter, am Tropf der Experten, die für teures Geld ihre Expertisen erstellen. Am Tropf auch von Medien, von Zeitungen. Und Jesus, im Grunde genommen ist deine Sprache sehr klar und sehr einfach und auch sehr verständlich. Du sagst, es ist so einfach, dass wenn man weiß, von Westen her bläst der Wind und eine Wolke steht auf, dass dann jeder weiß, das bringt mit Sicherheit Regen. Und es ist so einfach, dass wenn vom Süden her Wind kommt, von der Wüste, dass wir wissen, es wird heiß. Und dass wenn Föhnwetter ist, dass wir wissen, dieser Föhn wird das Wetter noch zusammenhalten, bis er zusammenbricht. Und dann wird der Regen kommen und die schlechte Witterung. Vater, das hast du gesagt, so einfach ist das im Grunde genommen. Und wir bitten nochmal um Vergebung, wo wir diese Sprache wie verlernt haben, wo wir stumm geworden sind. Wie dieser Stumme und Taubstumme, der nicht mehr hören kann. Wie ein Nebukadnezar, wo dieser Finger an die Wand geschrieben hat, wo man nicht mehr hören konnte, wo du sogar unter einem Volk gewesen bist, Zeichen und Wunder getan hast. Und wo du sagen konntest, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wo das einfache Volk, die Unmündigen, die Kinder, haben dich erkannt, haben gerufen, Hosianna. Im Tempel haben sie geschrien, die Kinder. Das einfache Volk hat die Äste von den Bäumen gehauen und haben ihre Kleider auf den Weg gelegt und gesagt, es ist der König. Die haben erkannt. Ein Fischer durch die Eingabe des Heiligen Geistes hat erkannt, das ist der Messias, der Gesalbte, der Gerechte und der Heilige. Ein römischer Hauptmann unter dem Kreuz hat erkannt, das ist ein Schuldloser. Ein gehängter Krimineller neben Jesus hat erkannt, das ist ein Schuldloser. Und den kann ich bitten, dass er meiner gedenkt, wenn er ins Paradies kommt. Eine Sünderin wie Maria Magdalena mit 7 Dämonen hat erkannt, in diesem Menschen drin ist das Erbarmen Gottes. Da ist Zuflucht, da finde ich eine Burg vor allem pharisäischen Geist der Ablehnung, der Kritik und der Häme. Und heute sind wir Theologen, wir es oft, die Priester, die Pfarrer, die Zeichendeuter sind. So wie in der Reformation auch, wo dann plötzlich die Theologie zur Zeichendeuterei wurde und wo man diesen Frauen und Männern, die in Leidenschaft und Brand sind für diesen Jesus, die in dieser Ganzhingabe leben wollten, aber erkannt hat, dass sie die Zeichen der Zeit richtig erkannt und gedeutet haben. Gott, erbarm dich über uns, über dieses zeichendeuterische Geschlecht. Wir kommen nochmal im Namen Jesu gegen all diese Bollwerke der Zeichendeuterei. Wir sagen, wir sind die Schöpfung Gottes, geschaffen von diesem Gott durch sein Machtwort. Wir haben Leben von dem Leben, was er uns gegeben hat. Und wie im Johannes-Evangelium in Kapitel 1 geschrieben wird, Licht von diesem Gott leuchtet auch in uns. Wie Pascal einmal gesagt hat, wir wissen zu viel, um sicher zu sein, dass es keinen Gott gibt. Und wir wissen zu wenig, um einfach ohne Glauben zu wissen, es ist ein Gott. Wir kommen nochmal gegen diese Bollwerke und wir sagen, Volk Gottes steht heute wieder auf. Wir werden die Zeichen deuten. Wir werden nicht mehr nach den Schlagzeilen leben und nicht mehr nach dem, was uns vorgekaut wird, sondern wir als diese Kinder Gottes, als die Söhne und Töchter Gottes, als diese Freunde Gottes, als dieses Volk des Eigentums, wir werden die Zeichen unseres Gottes, unseres Vaters, unseres Herrn erkennen und deuten. Und ich danke dir, Gott, dass du auch bei den Kindern wieder angefangen hast. Und wir bitten ganz besonders um, dass du dein Vatergesicht über diesen Kindern jetzt leuchten lässt während dieser Konferenz. Dass dieses Unbekümmerte, dieses Gerade, dieses Wahrhaftige, dieses Unverstellte, dass das durchbricht. Darum sagst du ja, Jesus, wenn wir nicht werden wie die Kinder, können wir das Reich Gottes nicht sehen, geschweige denn hineinkommen. Freunde, es ist eine Dringlichkeit. Es ist eine Dringlichkeit heute, dass wir die Zeichen Gottes lesen können, verstehen können. Ich habe das vor einigen Wochen erlebt, es war im September. Da war die Kommunikation auf merkwürdige Weise zwischen Lilo und mir abgebrochen. Ich war in den Bergen. Sie versuchte, mich zu erreichen und das Telefon schwieg und schwieg und schwieg bis morgens um 2 Uhr. Und morgens um 3 erwachte ich, als jemand vor dem Haus rief, Gary, Gary, Gary. Und zuerst dachte ich, es sei mein Freund Alois Burger. Aber dann war es ein Transporteur von diesem Bergdorf, der sich nachts noch aus dem Bett hatte schälen lassen von Lilo und der dann zu diesem Chalet gekommen ist und meinen Namen gerufen hat. Aber ich wusste, das war Zeichen Gottes, versteht ihr? Das war nochmal die Dringlichkeit, dass ein Transporteur vor dieser Hütte stand und ruft morgens um 3, Gary, Gary, Gary. Und ich wusste, es ist dringlich. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Jesus sagt, wenn du unterwegs bist, und wir sind jetzt unterwegs. Wir sind unterwegs mit deinem Gott. Wir sind unterwegs. dem Ende unserer Geschichte zu, wann immer auch das kommen macht, aber wir sind unterwegs. Und es ist eine Dringlichkeit, jetzt diese Sache in Ordnung zu bringen. Hier in diesem Gleichnis heißt es, du bist mit deinem Gegner unterwegs. Schau, dass du gütlich mit ihm fertig wirst. Und das ist auch ein Gleichnis, ein Bild. Im Gleichnis von der bittenden Witwe heißt es auch von diesem ungerechten Richter. Und Jesus verbirgt unter diesem Bild des ungerechten Richters die Gestalt Gottes, wo er dann am Schluss sagt, glaubt ihr, dieser Gott wird nicht erhören, wenn die Gerechten, seine Auserwählten, Tag und Nacht schreien? Und glaubt ihr, dieser Gott, wenn wir in dieser Dringlichkeit unterwegs mit ihm eins werden, unser Leben in Ordnung bringen, dieser Gott wird nicht auf der Stelle stehen bleiben, wie damals Jesus in Emmaus stehen geblieben ist und reinkam und das Brot brach. Darum heißt es doch bei Laodicea, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Gary. Und wer mir auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Freunde, es gibt heute keine Chance mehr. Wir können nicht mehr mit der Zeit tändeln. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, sondern jetzt ist die Zeit. It's time. Wir sind jetzt unterwegs und wir wollen unser Leben in Ordnung bringen. Wir wollen mit diesem Gott in eine tiefe Versöhnung hineinkommen. Alles, was in uns noch Anklage ist gegen diesen Gott. Warum ist dieser Gott mit meinem Leben so verfahren? Warum ist er ein harter Herr? Warum muss ich hier sein und nicht dort? Warum mutet er mir das zu? Freunde, es ist eine Dringlichkeit, jetzt mit diesem Gott versöhnt zu werden. Damit wir als seine Beauftragten für diese Welt seine Zeichen verstehen und mit diesen Zeichen fließen können, damit Reich Gottes in Macht und in Herrlichkeit kommt. Können wir uns heute noch mal entscheiden, dass wir ein Volk sein wollen, das diese Zeichen verstehen will? Versteht ihr, das ist eine Entscheidung. Und das ist ein Weg und ein Prozess. Wir müssen diese Sprache der Zeichen wieder lernen. Und diese Zeichen sind im Grunde ganz gut zu verstehen. Wir haben jetzt in der Schweiz dreimal dieselbe Geschichte gehabt. Zuerst war es Sky Guide in Kloten. Da waren zwei dieser Angestellten, die Luftüberwachung hatten und vor den Radarschirmen saßen. Einer ging dann in die Kaffeepause, der andere blieb noch allein vor den Radarschirmen, da mitten in der Nacht, und hat viel zu spät, hat er überhaupt eine Warnung durchgegeben, als er schließlich realisierte, dass zwei Flugzeuge geradewegs aufeinander zuflogen. Und weil es dann missverständlich war und die Befehle auch falsch interpretiert wurden, kam dann dieser schreckliche Zusammenstoß zweier Maschinen über dem Bodenseeraum, wo auch Kinder ihr Leben verloren haben. Das Jüngste, was wir alle erlebt haben mit der E-Trans, mit dieser ganzen Elektrizitätslobby, die diesen Strom nach Italien liefert, wo 10 Minuten gebastelt wurde, als es hochgefährlich war und das Stromnetz bedroht wurde und schließlich nach Italien gemeldet wurde, man solle runterfahren, aber man hätte das 10-fache melden sollen bei dieser Sachlage. Und dann saßen 50 Millionen Menschen im Dunkel. Und das Letzte, das war die Sache mit Oerlikon, wo nach dem ersten Wagen das Luftventil geschlossen war, aus irgendwelchen Gründen. Es geht nicht darum, Menschen schuldig zu sprechen, sondern es geht darum, das sind Zeichen der Zeit. Es ist dringlich, dass wir wach werden. Jesus sagt, wachet und betet. Es ist dringlich, dass wir gerüstet sind für den Ernstfall. Es ist dringlich. Wir können nicht mehr schlafen. Wir müssen die Situation erkennen. Es ist nicht wie eh und je. Früher hat man Strom produziert für ein Dorf oder für eine Stadt und wenn es hochkam, für einen Kanton und schließlich für ein Land. Und wenn plötzlich 50 Millionen Menschen dranhängen, dann ist es nicht mehr dasselbe. Wenn so viel Zugsverkehr ist und so viele Züge hin und her fahren, es ist nicht mehr dasselbe. Wenn so vieles sich bewegt, auch von verschiedenen Crews mit verschiedenen Erfahrungen und Ausbildungen, das ist nicht mehr dasselbe. Genau wie mit den Öltankern. Es ist eine Dringlichkeit. Und wir wollen dir sagen, Jesus, dass wir es verstanden haben. Wir wollen nicht zu diesen Heuchlern gehören, die dich dann anklagen, wenn plötzlich Dinge geschehen. Und dabei haben wir deine Sprache nicht verstanden. Wie damals bei der Titanic, als sie die Raketen aufsteigen ließen als Notsignal und auf den Schiffen in der Nachbarschaft hat man gedacht, es werden hier Feste gefeiert auf diesem Luxusdampfer 1900. Jesus, wir wollen die Zeichen verstehen, deine Sprache verstehen, das, was dein Finger heute in unsere Geschichte hineinschreibt. Ich möchte abschließen noch mit einem Wort an die Jüngerinnen und Jünger Jesu. Freunde, wenn das schon so ist, dass Jesus dem Volk sagt, nicht einfach seinen Freunden, den Jüngerinnen und Jüngern, sondern er sagt es hier ganz offiziell dem Volk, deus ochleus, dem Volk, der Menge, den vielen, den Mitläufern, dass sie es verstehen können, so wie das Wetter. Wie viel mehr wird Gott uns, die wir von ihm den Heiligen Geist bekommen haben, der uns in alle Wahrheit führt, werden wir von Gott hineingeführt werden in diese Sprache, die er hat. Und eine dieser Sprachen, das ist sein Wort. Und der Heilige Geist ist dieser Geist, der uns dieses Wort erleuchtet, dass es zu Geist wird und zu Leben wird, dass dieses Wort plötzlich aufleuchtet und dass es wie geschrieben vor uns steht und dass es uns richtig anspringt und dass es wie ein Stich in unsere Herzen geht und wir wissen, genau dieses Wort ist jetzt das Zeichen und die Sprache Gottes. Und es gibt im Neuen Testament nicht nur Zeichen hier auf der Erde und nicht nur Zeichen am Himmel mit Sonne, Mond und Sternen, sondern es gibt auch Zeichen im Himmel. Und ich möchte, dass ihr das selber weiter bearbeitet und in euren Bibeln nachlässt. Es gibt 4 Zeichen im Himmel. Und diese 4 Zeichen sind für uns als Jüngerinnen und Jünger Jesu entscheidend wichtig. Weil ich glaube, von diesen 4 Zeichen her können wir überhaupt erst das verstehen, was im Moment jetzt abgeht. Das ist dieser untere Level der Zeichensprache in dieser Welt drin. Aber es gibt noch diesen höheren Level im Himmel. Und Gott hat uns in seinem Wort diese Zeichen gezeigt. 3 Zeichen im Buch der Offenbarung. Lest dort Kapitel 12. Da heißt es, ich sah ein großes Zeichen. Johannes Kapitel 12. Ich sah ein großes Zeichen. Und wisst ihr, dieses Zeichen, das ist jetzt nicht einfach eine Erscheinung, so punktuell, und dann wird wieder ausgeblendet, und dann warten wir auf das nächste Zeichen, sondern diese Zeichen sind Zeichen, die stehen im Himmel. Und das sind wie Guidelines, Wegleitungen, so wie der große Bär, wie der Orion, wie der Nord, wie der Polarstern. Wegweisungen sind diese großen Zeichen im Himmel, sind Wegweisungen für das Volk Gottes. Entscheidende Wegweisungen. Und in Offenbarung 12 ist dieses große Zeichen, was Johannes sieht. Und wenn Johannes groß sagt, dann ist es wirklich groß. Und was sieht er? Er sieht eine Frau, bekleidet mit der Sonne. Sie steht mit ihren Füßen auf dem Mond. Auf ihrem Haupt hat sie ein Diadem von 12 Sternen. Und sie ist hochschwanger und schreit in Wehen. Und dann fährt Johannes fort und sagt, und ich sah noch ein anderes Zeichen. Und zwar einen großen Drachen, feuerrot. Mit 7 Köpfen, 10 Hörnern und auf den 7 Köpfen 7 Diademe, 7 Kronen und einen Gewaltschwanz, mit dem er ein Drittel der Sterne hinter sich herschleifte und sie zur Erde warf. Und dieser Drache steht vor dem Weib, das in Wehen schreit, um die Frucht dieses Leibes, wenn sie das Tageslicht erblickt, aufzufressen. Und dann gebiert sie. Das ist ein Junge und er wird entrückt zum Himmel, zum Thron Gottes, wo er die Völker mit eisernem Stab regieren wird. Ihr müsst das alles lesen, ich kann das jetzt nicht ausführen. Aber mir geht es um das Zeichen im Himmel. Freunde, das ist dieses Zeichen, was uns leitet, Stern, auf den ich schaue. Dieses Zeichen leitet die christliche Gemeinde, den Leib Jesu Christi weltweit. Dieses Zeichen bedeutet, wir sind diese Frau, bekleidet mit der Sonne der Gerechtigkeit. Wir stehen auf dem Mond und der Mond ist dieses kalte Gestein mit all dem Kraterzeug, was wir zwar angeflogen haben für Milliarden von Franken, um dort unseren Fuß auf diesen Mondstaub zu setzen, aber wo kein Leben ist, nur Wüste, Mondlandschaft nennen wir das. Und dieser Mond hat überhaupt nur eine Bedeutung, weil er durch das Licht der Sonne lebt. Und diese Frau steht auf dieser Mondlandschaft, auf diesem Gestein, was nur lebt durch Zweite und durch Dritte. Christen leben direkt in Gott, weil Gott in ihnen ist. Sie sind bekleidet mit der Sonne. Sie müssen nicht mehr von irgendwoher ihr Licht beziehen. Wir sind das Licht, bekleidet mit der Sonne, Licht für die Welt. Ich glaube, am Rande vermerkt, hat das heute eine große Bedeutung, dass diese Frau auch auf diesem Mond steht, auf diesem Halbmond steht, nicht auf den Menschen, die unter der Macht des Halbmondes sind, sondern auf der Ideologie und dem Power, der hinter diesem Halbmond ist. Und ihr Schmuck ist dieser Kranz der 12 Sterne. Das sind die 12 Stämme Israels. Und das ist diese Frau, Das ist der Leib Jesu, das ist das Volk Gottes, das ist die Gemeinde. Und wir gebären, wir sind in Wehen. Und was wir zu gebären haben, das hat eine Bedeutung für die Ewigkeit und für den Himmel. Und uns gegenüber dieser rote Drache. Rot ist die Liebe, rot ist die Farbe für das Feuer des Herzens Gottes, rot ist auch für das Feuer des Geistes. Und dieser Drache, der sich in dieses feurige Rot kleidet, mit sieben Köpfen, wie die sieben Gemeinden, und mit den zehn Hörnern, wie die zehn Gebote, und die Kronen und Diademe auf seinen Köpfen, und in Bereitschaft, diesem Weib zu imponieren durch diesen gewaltigen Schweif, mit dem er ein Drittel der Sternenwelt ergreift, kann auch diesen Drittel der Engelwelt bedeuten, die er mit sich genommen hat. Aber er will das fressen, was die Gemeinde hervorbringt. Und das ist diese Konfrontation. Und ich kann euch sagen, Freunde, es ist eine Dringlichkeit. Heute stehen wir einander gegenüber. Die Macht des Bösen. Es geht nicht um ein bisschen Halloween. Die sollen mit ihren Kerzen und so Zeug rumhantieren. Es geht um viel, viel mehr. Heute steht dieser feuerrote Megadrachen vor uns, vor der Gemeinde Jesu Christi, vor dieser schwangeren Frau, die in den Wehen ist und die nochmal Leben hineingebiert in diese todverfallene Welt. Und wir stehen Auge in Auge. Wir können den Atem dieses Biestes spüren. Und das Imponiergehabe weltweit. Und eines wissen wir, Gemeinde Jesu Christi. Dieser Drache wird es nie schaffen, das, was Gemeinde Jesu Christi gebiert, zu fressen. Nie. Sondern das, was Gemeinde Jesu Christi gebiert, aus dem Geist heraus, das hat ewiges Leben. Und was der Vater gepflanzt hat, das kann niemand mehr ausreißen. Darum konnte man die Juden über drei Jahrtausende überhaupt nicht auslöschen. Immer und immer und immer und immer wieder ist ein Rest geblieben. Unvorstellbar. Aber was Gott gebärt durch diese schwachen Werkzeuge hindurch, das hat Ewigkeitscharakter. Und später wird dieser Drache das Weib verfolgen und Gott gibt ihr zwei Flügel und sie fliegt in die Wüste an einen Ort, den Gott für sie bereithält. Und da wird sie von Gott ernährt. Freunde, das ist die Realität heute. Die Konfrontation wächst in einem gewaltigen Maße. Konfrontation in uns drin, weil jetzt diese Wehen kommen, weil nochmal geboren werden muss in diese Welt hinein, wo Abtreibung großgeschrieben ist, wo wir wie die Freiheit nicht mehr haben, Großfamilien zu gründen. Aber Gemeinde Jesu Christi ist nochmal schwanger, Gemeinde Jesu Christi ist nochmal in den Wehen und sie wird nochmal pressen und pressen und Leben hervorbringen in diese todverfallene Welt. Freunde, wir haben keine Ahnung, wo überall solches Leben geboren wird. Auch in Israel und in den Palästinensergebieten. Da gibt es Freundschaften, sage ich euch, zwischen Arabern und Israelis. wo sie miteinander weinen, wo miteinander geboren wird, wo miteinander die Herrlichkeit des Leibes Jesu sichtbar wird. Wir sind in dieser Schwangerschaft. Und das zum Zeichen sind auch unsere amischen Geschwister hier. Sie sind hochschwanger. Sie schreien in Wehen um ihr amisches Volk. Das zum Zeichen sind auch die Lancaster-Mennoniten hier. Ich muss noch nachholen, dass Mark, der Jugendpastor, mit seiner Familie hier ist. Auch sie sind schwanger, auch sie schreien in Wehen, dass nochmal geboren wird, Leben geboren wird, hinein in diese wunderbaren alten Strukturen und Traditionen. Jesus, wir danken dir. Das dritte Zeichen, ich will abkürzen, das ist noch in Offenbarung 15. Da sieht er nochmal ein großes, und wieder, wenn Johannes groß sagt, ist es gewaltig groß. Und er sagt ein wunderbares, ein erstaunliches. In Englisch würde es heißen awesome, überwältigendes Zeichen. Was sieht er? Sieben Engel mit den sieben letzten Plagen, damit der Zorn Gottes sich erfülle. Und gleichzeitig sieht er ein gläsernes Meer, durchmischt mit Feuerblitzen, die durch dieses gläserne Meer hindurchzucken, und an diesem gläsernen Meer stehen die Überwinder, die nicht gekuscht haben vor dem Imponiergehabe des Bösen, die keine Kompromisse geschlossen haben, sondern die dran geblieben sind, Leben zu gebären und der Wehen. Und die bekommen Harfen Gottes und singen dort das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Und besingen die Taten Gottes und die Gerechtigkeit Gottes und seine Treue und die Gerechtigkeit seiner Gerichte. Und da müsst ihr nachlesen. Dann geht in Bilder gesprochen dort der Tempel, die Stiftshütte im himmlischen Bereich nochmal auf. Und aus diesem Tempel heraus kommen diese sieben Engel, umgürtet mit einem goldenen Band um ihre weißen, reinen, leinenen Kleider. Und eines der lebenden Wesen, die um den Thron Gottes sind, gibt ihnen die Schalen. Und dann kommt eine Stimme aus dem Tempel, dass jetzt die Schalen ausgegossen werden sollen. Freunde, als Volk Gottes, als Jüngerinnen und Jünger Jesu wissen wir, es ist alles in absoluter Kontrolle unseres Gottes. Da wird nicht blindwütig zugeschlagen. Da ist nicht einfach ein Weltuntergang geplant. Auch wenn es heißt in Matthäus 24, große Angst werden die Völker befallen, sodass manche vor Angst sterben werden. Aber wir wissen, und wir haben das durch unsere Haltung, die wir in diesen Tagen neu gewinnen werden, zu bestätigen, in diesem Gott ist Friede, in diesem Gott ruhen wir, in diesem Gott sind wir geborgen, nicht für unser Leben, sondern als Zeugnis für diese Welt. Das sind nicht Gerichte, die einfach aus dem Bauch, aus dem hohlen Bauch Gottes herauskommen. Das ist nicht, wie es im Jedermann heißt, diesem Theaterstück, das in Innsbruck aufgeführt wird. Gott schlägt und schlägt und schlägt. Nein, da erfüllt sich etwas. Da erfüllt sich Gerechtigkeit. Und diese Schalen werden aus dem Innersten des Heiligtums herausgetragen. Das ist Gerechtigkeit Gottes. die ausgegossen wird über diese Welt. Und wo wir hören, dass sogar der Fluss, dessen Wasser sich in Blut verwandelt, dass aus dem Fluss eine Stimme kommt von einem Engel, der sagt, gerecht sind deine Gerichte, dass die Menschen Blut trinken müssen. Und das letzte Zeichen, von dem ich jetzt noch sprechen möchte, und damit schließen wir. Matthäus 24, 30. Da heißt es, nach der Drangsal, wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Geschlechter der Erde wehklagen und werden den Sohn des Menschen auf den Wolken des Himmels kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Freunde, diesem gewaltigsten, größten, überwältigsten Zeichen, das es je gegeben hat und je geben wird, leben wir entgegen, dem Zeichen des Menschensohnes, der kommen wird auf den Wolken des Himmels. Dieses Zimmermanns von Nazareth, dieses Gekreuzigten unter Pontius Pilatus, der die Dornenkrone getragen hatte und unter dem Schild geschrien hatte, es ist vollbracht, unter dem Schild, wo stand, König der Juden. Der wird kommen, das Zeichen des Menschensohnes. Und diese Welt wird nochmal einen Gott sehen in Gestalt des Menschensohnes, aber in Herrlichkeit und Macht. Das ist nicht mehr jener Geselle, von dem sie gesagt hatten, er hat einen Dämon, er ist ein Unehelicher. Er ist ein Freund der Sünder und Zöllner, sondern er wird kommen, dieser Menschensohn, der um unser Willen aus dieser Leidenschaft Gottes für seine Geschöpfe sich selber in seiner Gottheit entleert hat und Mensch geworden ist wie du und ich. Und Knecht wurde und Lamm wurde, sein Leben gab für die Schuld dieser Welt, damit wir wieder leben können. Und damit wir wieder fruchtbar werden und gebären können. Damit durch uns hindurch Ströme des Lebens fließen werden. Dieses gewaltigste, größte, wunderbarste Zeichen der Welt- und Himmelsgeschichte wird sein, wenn in den Wolken dieser Sohn des Menschen kommen wird. Und jedes Lebewesen, alle werden diesen Menschensohn sehen. In dieser Herrlichkeit und Macht, wenn seine Menschenfreundlichkeit, dieses Menschsein in seinen Wundmalen an Händen und Füßen, wenn das nochmal aufleuchtet, dieses gewaltige Erbarmen, was Gott einmal in diesem Menschen Jesus Christus uns gezeigt hat, wenn wir das nochmal am Himmel sehen. Freunde, was wird das sein? Und wir brauchen diese gewaltigen Zeichen, Freunde, auch wenn sie im Prozess sind, wenn wir unterwegs sind. Aber weil diese Zeichen uns leiten, auch im Lesen all dieser Zeichen hier auf Erden, das sind diese Wegweiser, diese himmlischen Wegweiser. Und diesen Wegweisern gehen wir nach. Wir sind wieder fruchtbar. Wir werden auch unter Schmerzen und Wehen werden wir gebären. Schmerz und Wehen können uns nicht abhalten, Ewiges zu gebären. Wir Christen brauchen keine Sicherheit, wir brauchen kein Wohlfühlen, wir brauchen keine speziellen Ressourcen. Tränen genügen, Armut genügt, zerbrochenes Herz genügt, Glaube genügt, Hoffnung genügt, Liebe genügt, aber es genügt, um zu gebären. Und noch sterbend werden wir gebären, Freunde. In den Gefängnissen werden wir gebären. Auf dem Schafott wurde geboren von so vielen Täufern. Ewigkeitsfrucht. Diesen Zeichen gehen wir nach. Die leuchten über deinem und meinem Leben, über dem Leben der Nationen. Und versteht ihr, diese Zeichen, die müssen wir tragen in unseren Herzen. Dass wir unsere Augen schließen und wie Jesus gesagt hat, geh in deine Kammer und schließ die Türe. Und dann sehen wir wieder auf diese Zeichen des kommenden Menschensohnes. Und wenn wir diesen kommenden Menschensohn mit Macht und Herrlichkeit sehen, dann können wir wieder getrost an unsere Arbeit gehen. Dann können wir wieder getrost in dieses Weltgemenge hinein und unsere Arbeit wieder aufnehmen und in diesen Stürmen standhalten. Wenn wir dieses Zeichen gesehen haben, dieser Frau, dieses roten Drachens, werden wir in allen Realitäten, und es wird noch struber werden, kann ich euch sagen, werden wir stehen, Auge in Auge, und wir werden die Augen nicht mehr wegwenden. Es wird eine Zeit sein, wo wir auch fliehen, aber nicht aus Angst, sondern weil Gott uns Flügel gibt und weil er uns an verborgenen Orten wieder aufbaut, wenn wir geboren haben. Und viele Bewegungen dieser Zeit sind daran zugrunde gegangen, weil sie nach ihrer Geburt keinen Mutterschaftsurlaub hatten. Toronto war eine gewaltige Bewegung. Aber dann hat man versucht, das irgendwo weltweit weiterzutragen. Jesus war Gottes Sohn und Menschensohn. Und er hat gesagt, der Vater hat mich nur geschickt zu den Schafen Israels. Es gibt einen Mutterschaftsurlaub, da wo wir gebären. Da gibt uns Gott die Flügel des großen Adlers, heißt es. Und da gehen wir an diese verborgenen Orte und lassen uns von Gott wieder aufbauen. Und dasselbe ist geschehen mit Pensacola. Einer gewaltigen Bußbewegung, die wirklich Völker erschüttert hat. Die auch einen Walter Heidenreich nochmal freigesetzt hat für diesen Dienst der Weltmission und diesen Dienst der Evangelisation in einer Tiefe voranzutreiben, wo sie heute zu Tausenden ihr Leben Jesus übergeben. Und dann hat man keinen Mutterschaftsurlaub gemacht, sondern hat weiter gepusht und gestresst und dann ist die Sache auseinandergebrochen. Gemeinde und Schule. Und Gott hält seine Hand über allem. Aber wir müssen diese Zeichen sehen. Und diesen Zeichen, die Jesus uns in die Herzen hineinschreibt, denen gehen wir nach. Und wenn wir die Nachrichten lesen und die Schreckensmeldungen und dort wieder ein Suizidattentat und da wieder eine Hungersnot, dann werden wir immer wieder aufblicken und sagen, die Schalen werden rausgetragen aus dem Tempel. Und da prüft Gott nochmal die Herzen der Völker, ob sie ihn erkennen in den Hungrigen, ob sie ihn erkennen in den Durstigen, ob sie ihn erkennen in den Kranken, in den Gefangenen. Jesus, du hast uns wirklich nicht weisen gelassen. Du hast gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist, der wird euch lehren. Und ich danke dir, Vater, dass du eine Sprache sprichst, die auch Nationen verstehen, die säkulare Menschen verstehen, die Künstler verstehen, die Politiker verstehen können. Ich danke dir nochmal, wir haben an diesem Ort und an dieser Stelle das Evangelium, das ewige Evangelium gepredigt an die Völker und Nationen, wo es heißt, fürchte Gott und bete ihn an. Die Sprache Gottes für seine Welt, wo er nichts verloren gibt. Er will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Vater, ich bitte dich, dass du das in unseren Herzen nochmal festmachst, diese Dringlichkeit. Dass keiner zurückbleibt. keiner Dinge auf die lange Bank schiebt. Es ist jetzt die Zeit der Versöhnung, jetzt ist die hochwillkommene Stunde, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind wir noch unterwegs mit unserem Gott. Und du bist berufen, Licht zu sein für die Welt, Salz für diese Erde. Du bist berufen, statt auf dem Berge zu sein, zusammen mit deiner Gemeinde oder deiner Gruppe. Du bist berufen, ein Botschafter Jesu Christi zu sein für die Versöhnung der Nationen, von Städten, von Konfessionen, von Glaubensgruppierungen. Aber dazu müssen wir selber Versöhnte sein. Und ich bitte euch, geht nicht nach Hause heute Abend. Wir haben ein wunderbares Team von Brüdern und Schwestern. Bringt Dinge noch in Ordnung. Oder geh zu deinem Jesus und bring ihm das und mach die Dinge fest. Denk nicht, morgen ist wieder ein Tag. Und denk nicht schon wieder an dies oder jenes oder das, sondern jetzt ist die Zeit, es ist dringlich. Und ich rufe dich nochmal bei deinem Namen, im Namen Jesu Christi. Steh auf. Bring es gütlich mit deinem Gott auf die Reihe. Er sehnt sich danach, er hat eine Leidenschaft, dich aufzubauen. Er hat eine Leidenschaft, dich fruchtbar zu machen. Er hat eine Leidenschaft, dass aus dir ewiges Leben herausgeboren wird. Er hat eine Leidenschaft, dass du zu denen gehörst, die sich einreihen lassen in seine Armee. Gott, ich danke dir. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, wirke du. Bring das ans Licht und erinnere uns an Dinge, die jetzt noch in diese Versöhnung hinein müssen. Wir wollen zu Menschen werden, die glasklar deine Sprache verstehen. Das heißt, wir wollen es lernen, Vater. Es fällt uns immer noch schwer und es fällt auch mir immer wieder schwer. Aber wir wollen es lernen und wollen das trainieren. Wir danken dir. Wir wollen jetzt schließen. Ich bitte die Freunde hier auf der Bühne, dass sie noch ein Lied spielen. Ich bitte alle vom Seelsorge- und Segnungsteam, dass sie hier vorne bei der Bühne